Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir durch unsere Lieder dir die Ehre bringen dürfen, Herr. Dass wir dich preisen dürfen und dich heute Morgen ja wirklich groß machen. Groß uns machen, was du für uns getan hast und auch daran erkennen, wie du möchtest, wie wir wandeln und einfach auch in deinem Wort zu Hause sind. Danke dafür, dass wir dein Wort haben, es studieren dürfen. Und dass du auch heute Morgen zu uns durch dein Wort sprichst. Amen. Ja, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und vor allem mit dem Leben von Jesus und uns am Anfang von Jesus, wie er auf die Welt gekommen ist, dann begegnen uns am Anfang im Lukas-Evangelium in Kapitel 2 zwei Personen. Zum einen Simeon, der ein gerechter Mann war und der auf den Trost von Israel gewartet hatte. Und er bekennt im Tempel, als er Jesus Christus auf den Arm hält, in Lukas Kapitel 2, die Verse 28 bis 32, da heißt es dann: Da nahm auch er es in die Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und dann im Vers 34 lesen wir von Hanna. Auch Hanna, eine Frau, die Gott Tag und Nacht im Tempel diente, mit Fasten und Flehen, trat herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, Simeon und Hanna, das waren zwei Personen, zwei Menschen, die Gott in ihren Herzen hatten. Sie kannten die Schrift, deswegen waren sie auch bereit, auf Jesus Christus zu warten, auf ihren Messias und hatten einfach auch Gott in ihrem Leben. Und wir lesen hier in diesen Versen, was eben sie besonders als Nachfolger von Jesus Christus gekennzeichnet hat. Zum einen von Simeon, der gerecht, gottesfürchtig war. Und wir lesen auch davon, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und von Hanna lesen wir, dass sie eben Gott gedient hat durch im Tempel mit Fasten und Flehen, Tag und Nacht. Ja, und sie beide haben Jesus gesehen und das nicht nur mit ihren Augen ihn erkannt, sondern auch in ihrem Herzen ihn wahrgenommen, als den, der er ist, nämlich das Heil Gottes, der Messias. Ja, sie haben die Schriften durchforscht, damit auch eben Gott sehr gut gekannt und auch festgestellt, dass Gott von Ewigkeiten her seinen Heilsplan für sein Volk und für die Menschen eben verordnet hat und haben eben treu diesem Gott gedient. Und eben das, was wir hier sehen, waren die Merkmale, die die zwei eben gekennzeichnet hat. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist: Was kennzeichnet uns? Was sind unsere Merkmale, die uns eben als Jünger oder Nachfolger von Jesus Christus in der Welt kennzeichnet, dass man uns erkennt als Nachfolger Christus? Und diese Frage möchte ich eben auch dir stellen. Was kennzeichnet dich als einen Nachfolger, als einen wahren Nachfolger von Jesus Christus? Und wir möchten heute Morgen eben uns einfach anschauen, was macht Menschen aus, die wie Simeon und Hanna von Gott erfüllt waren und von Christus überzeugt und eben auch in ihrem Alltag Christus treu gewesen sind. Und darum soll es eben heute Morgen gehen. Was kennzeichnet wahre Jünger? Und dabei möchte ich uns aufzeigen, wie Jesus auch den Jüngern geholfen hat, zu authentischen Nachfolgern zu werden. Dass sie eben auch fähig sind, in der Welt sein Reich zu repräsentieren. Und das ist auch der Titel der Predigt von heute Morgen: Die Zurüstung zu authentischen Nachfolgern Jesu Christi. Und wenn wir uns diesem Thema beschäftigen, dann möchte ich uns drei Punkte mit auf den Weg geben, die uns dabei helfen sollen, wie wir eben zu diesen wahren Jüngern werden. Und ich möchte uns eben verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wie herrlich und wunderbar Gott ist und wie mächtig und souverän er ist. Und das ist eben der erste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen werden, erkenne, wem du dienst, nämlich Jesus, der verherrlichte Herr. Und im Anschluss daran werden wir sehen, dass Jesus den Jüngern vorschreibt, was sie kennzeichnen soll, vor allem im Umgang miteinander. Das wird der zweite Punkt sein, Jesu Liebe, das Kennzeichen für echte Nachfolge. Schließlich werden wir uns dann auch in Punkt 3 mit einer Warnung beschäftigen, wo wir einfach sehen, am Beispiel von Petrus, dass wir eben nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen sollen, sondern eben ganz und gar in der Abhängigkeit von Gottes Gnade leben sollen. Und der Predigttext, den dürft ihr gerne aufschlagen, der steht in Johannes Kapitel 14, Kapitel 13, Entschuldigung, Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 38. Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 38. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn zugleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, wir befinden uns hier im Johannes Kapitel 13, eben am Ende von dem Kapitel. Und vorher, kurz vor unserem Abschnitt, hat Jesus Judas als den Verräter offenbart und Judas wurde von der Gemeinschaft entfernt. Er ging in die Nacht hinaus. Und im weiteren Kontext befinden wir uns eben in der Abschiedsrede von Jesus an die Jünger von Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17, wo er sich eben nochmal ganz speziell seinen Jüngern widmet und sie vorbereitet auf seinen Weggang und eben ihnen seinen Dienst eben nochmal groß macht. Sie vorbereitet darauf, was er für sie bereitet hat, wie sie wandeln sollen, was sie tun sollen. Und nach dem Weggang von Judas befinden wir uns eben jetzt in einer ganz neuen Situation, in der jetzt nur noch die wahren Jünger von Jesus da sind. Und ab diesem Vers verändert sich auch die Lehre, die Jesus den Jüngern weitergibt. Und wie im Vers 33 gelesen, bereitet er sie jetzt darauf vor, dass er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und in dieser Vorbereitung, vor allem in unserem Abschnitt, erkennen wir eben drei Wege, wie er sie auf diesen Dienst vorbereitet. Nämlich, indem er sich selbst eben als den Verherrlichten darstellt und auch sagt, dass Gott verherrlicht wird. Er ihnen aufzeigt, was sie eben als wahre Jünger kennzeichnen sollen. Und eben an seinem Umgang mit Petrus erkennen wir eben eine Warnung an die Jünger, aber auch an uns, wie wir von uns selbst denken sollen. Und wie eingangs erwähnt, waren beispielsweise Simeon und Hanna die ersten Menschen, die Jesus als den Messias erkannt haben. Und sie hatten das Heil vor Augen, das Licht für die Nationen, wie es heißt. Und nun stehen wir eben in Johannes Kapitel 13 eben nicht mehr am Anfang vom Leben von Jesus, sondern eben unmittelbar vor seinem Ende, vor seinem Tod. Und er hat jetzt die Jünger eben intensiv, auch in der Zeit davor, intensiv unterwiesen, sich als den Sohn Gottes ihnen offenbart durch seine Wunder und seine Taten und seine Lehre und eben jetzt nun vorher unmittelbar Judas als den Verräter aus der Gemeinschaft, der jetzt ausgeschlossen ist, wurde auch der letzte Stein ins Rollen gebracht, der eben Jesu Leidensweg jetzt voranbringt, eben seine Kreuzigung. Aber was wir jetzt hier feststellen, ist, dass Jesus im ersten Moment nicht von Leid, von Lästerung, was ihm bevorsteht, von Tod und Schmach erzählt, sondern er spricht im ersten Schritt von Herrlichkeit. Eben von seiner Verherrlichung und auch von der Herrlichung Gottes in ihm. Warum? Weil eben das Kreuz nicht das Ende ist, sondern der Höhepunkt seines Gehorsams darstellt. Und Jesus, er möchte den Jüngern klar machen, wer er ist und wem sie dienen. Und dadurch möchte er sie eben vorbereiten. Deswegen kommen wir zum ersten Punkt. Erkenne, wem du dienst, Jesus, der verherrlichte Herr. Ja, Jesus beginnt seine Rede zu den Jüngern eben damit, dass er sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Ja, wie bereits erwähnt, Jesus hat schon mehrfach seinen Tod vorausgesagt und angekündigt und ist auch den Jüngern deutlich gemacht. Das sehen wir beispielsweise im Markus Evangelium Kapitel 8 beim Bekenntnis von Petrus, wo er ihm nach seinem Bekenntnis eben auch den Jüngern bekannt gibt, dass er vieles leiden muss, dass er verworfen wird. Oder auf dem Weg von nach Galiläa oder seinem Einzug in Jerusalem in Markus Kapitel 10 hat es eben Jesus den Jüngern mehrfach mitgeteilt, was ihm bevorsteht. Und davon spricht er eben jetzt in diesem Punkt noch einmal nach dem Zeitpunkt, als Judas hinausgegangen war. Und ich möchte aber nochmal hervorheben, welcher Trost es eben für die Jünger sein sollte, was Jesus ihnen jetzt hier weitergibt, dass eben sein Tod, sein Weggang eben nicht das Ende bedeuten. Und ich denke, in diesem Moment, und das sehen wir auch in weiteren Kapitel 14, haben es die Jünger immer noch nicht verstanden. Weil sie immer wieder fragen, ja Herr, wohin gehst du? Können wir nicht mit dir nachfolgen? Und das zeigt einfach, dass sie es noch nicht verstanden haben, was dieser Weggang von Jesus Christus bedeuten soll. Aber eben, sie sollten es später verstehen. Aber Jesus spricht hier eben zunächst von seiner Verherrlichung. Und seine Verherrlichung bedeutet eben, dass er seinem Vater, dass er Gott gehorsam ist. Eben diesen Leidensweg bereit ist auch zu gehen. Und eben genau in diesem Weg zum Kreuz liegt seine Verherrlichung. Weil durch diesen Weg ans Kreuz eben sein Werk eben uns die Errettung gebracht wird. Und Jesus ist dadurch eben verherrlicht, weil er selbst die Entscheidung trifft, den Willen Gottes zu tun. Das bedeutet eben, dass er den Sieg über Satan und den Sieg über den Tod vollbringt. Und er bewirkt eben auch dadurch die Rettung für uns, durch seinen Tod am Kreuz, dass eben wir durch seinen Tod gesprochen werden und Satan eben keinen Anspruch mehr auf uns hat. Ja, und Gott ist verherrlicht in ihm, weil er eben Gott seinen ganzen Zorn, der eigentlich auf dich und mich hätte lasten sollen, auf Jesus Christus abgeladen hat. Weil Gott grundsätzlich alles, was er tut und bewirkt, eben zu seiner Ehre tut. Und Gott verherrlicht auch Jesus Christus, weil er ihn wieder aus dem Tod auferwecken wird und nach 40 Tagen in den Himmel emporheben wird. Und ja, Jesus spricht von all dem, von seiner Herrlichung nach dem Weggang von Judas. Und er sagt es eben nur seinen wahren Jüngern. Und es macht auch hierfür nochmal einen Unterschied, wie Jesus umgeht. Er offenbart seine Verherrlichung seinen wahren Jüngern, seinen Nachfolgern. Und wenn wir seine Kreuzigung betrachten, seinen Leidensweg aus menschlicher Sicht, dann löst es ja in uns Bedauern aus. Wir haben Mitleid mit dem Weg, den er gegangen hat. Und es erschaudert uns auch diese Bosheit der Menschen, zu was sie bereit sind. Wir haben eben Mitleid damit, wie er gedemütigt wurde am Kreuz und das, obwohl er Gottes Sohn ist, obwohl ihn keine Schuld trifft. Aber eben aus göttlicher Sicht, wie auch Jesus im Bekenntnis von Petrus ihm offenbar gemacht hat, ist es eben Herrlichkeit Gottes, die wir da sehen am Kreuz. Und Jesus selbst hat es ja auch in Johannes Kapitel 12, Vers 3, unmittelbar vor unserem Abschnitt kundgetan, indem er gesagt hat, Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ja, wie gesagt, durch Jesu Tod am Kreuz ist seine Verherrlichung eben uns kundgetan. Und wir lesen in 1. Petrus, ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 18, was dieses Tod am Kreuz für uns bedeutet. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und in ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Ich möchte es einfach nochmal wirklich vor Augen führen, dass Gottes Heilsplan und die Kreuzigung von Jesus, sein Leidensweg eben vor Grundlegung der Welt, Gott hat seinen Heilsplan vor Grundlegung der Welt verordnet und es eben so bestimmt, dass so unsere Rettung uns zuteilkommen wird. Und es ist eben uns offenbart worden, warum Petrus schreibt hier, um unseretwillen, um euretwillen, sagt er. Und ich möchte dir heute Morgen ganz bewusst machen, weißt du davon? Ist es dir bewusst, dass er wegen dir, du kannst hier deinen Namen einsetzen, dass es um deinetwillen geschehen ist, dass es wegen dir, Jesus Christus, ans Kreuz gegangen ist, weil du sonst eben keine Chance hättest, vor Gott zu bestehen, weil du sonst auf ewig in der Hölle gestraft wärst, weil du sonst keine Gemeinschaft mit Gott haben könntest. Und wenn wir uns eben das nochmal vor Augen führen, immer wieder aufs Neue, was hier am Kreuz für dich und mich geschehen ist, was macht es mit dir? Es hebt dann nur nochmal Gottes Herrlichkeit noch mehr in deinem Leben in den Mittelpunkt. Und das ist es, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist, dass wir das in unserem Alltag für uns verinnerlichen. Weil er eben um deinetwillen hat er es getan. Wegen mir ist er hingegangen. Ich war es ihm wert, du warst es ihm wert, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und wir können eben glauben durch ihn, dass, weil er das Werk am Kreuz vollbracht hat und er, der Gottes Sohn ist, Jesus Christus, und Gott hat ihn auch auserweckt aus den Toten und hat ihm auch dadurch seine Herrlichkeit gegeben. Ja, Jesus selbst ist verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Und Jesus selbst betet ja in Johannes Kapitel 17, betet er selbst davon und spricht von der Verherrlichung. Und er sagt in Johannes Kapitel 17, Vers 4, Johannes Kapitel 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Also Jesus selbst betet hier zum Vater und offenbart uns hier, dass er Gott verherrlicht hat. Und es war eben der Wille Gottes, dass Jesus für uns als verlorene Sünder stirbt und von den Toten auferweckt ist und dann in den Himmel auffahren sollte. Und wie gesagt, das ist das Erste, was Jesus den Jüngern sagt. Und es ist eben für sie ein Trost, an dem sie festhalten sollten, wenn er weggehen würde. Und sie müssen eben wissen, wem sie dienen. Und Petrus bekannte zwar bereits vorher, dass Christus der Herr ist, der Sohn Gottes. Aber ich denke, er und auch die Jünger waren sich eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass ihr Meister eben am Kreuz sterben muss und eben durch diesen Leidensweg verherrlicht wird. Aber wie beziehen wir jetzt diese Verherrlichung oder diesen Trost, den es den Jüngern gibt, auf die Vorbereitung für die Jünger? Und ich denke, der Punkt ist einfach derjenige, dass man sich eben nur hingibt, jemanden zu dienen, eine Person, die mit Autorität handelt, eine Person, die Herrlichkeit hat, eine Person, die authentisch ist, die zu dem steht, was sie verspricht. Wir würden nie bereit sein, einem nachzufolgen, der wie ein Fähnchen im Wind ist, der eben auch nicht bereit ist, durch seinen Lebensweg mir vorzuleben, was es heißt, demütig zu sein, selbst auf Opferung zu bringen. Und das ist eben der Punkt, warum es Jesus hier an dieser Stelle den Jüngern nochmal ganz deutlich macht. Und eben die Frage nochmal an dich: Hältst du dir seine Herrlichkeit, sein Werk immer wieder vor Augen? Und weißt du, was er für dich getan hat? Und ich möchte es nochmal ausführen durch Hebräer Kapitel 10. Hier wird ausgeführt, dass die Schlachtopfer eben niemals Sünden vergeben können, dass Werke einen nie gerecht sprechen können. Es wird uns eben gesagt im Vers 9, dass Jesus gekommen ist, um Gottes Willen zu tun. Und das heißt hier, er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Und was ist das Zweite? Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Christi. Und dann eben jetzt der Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ja, das ist es, was Jesus Christus getan hat durch seinen Gehorsam. Er ist der verherrlichte König und hält eben auch das und uns vor Augen. Und das möchten wir eben erkennen, wer er ist. Und wenn wir das tun, dann überwältigt es uns und dann erfüllt es uns auch mit Freude, weil wir einfach sehen, hey, da ist jemand, der sich bereit gegeben hat, für mich hinzugeben, und wenn ich auf mein Leben achte, dann weiß ich ganz genau, dass in mir nichts Gutes drinsteckt. Und wie wir hier gesehen haben, es gibt keine Werke, die dich vor Gott gerecht sprechen. Es gibt nichts, was du aus dir tun kannst, sondern wir sind allein von Gottes Gnade und allein von Jesus abhängig. Und das ist etwas, was für uns dann macht, wenn wir das uns immer wieder vor Augen führen. Weil dann sind wir nämlich bereit, uns für Christus und für sein Werk einzusetzen. Und deswegen sagt es auch Jesus hier den Jüngern, um sie eben zu trösten und aufzuzeigen, dass sein Tod und sein Weggang eben nicht das Ende bedeuten, sondern dass es sein Sieg über Satan ist. Ja, hast du auch das für dein Leben erkannt? Hast du seine Herrlichkeit gesehen? Weißt du, dass du ohne ihn in die Hölle gehst? Dass du ohne das Werk von Jesus Christus keine Gemeinschaft mit Gott haben kannst? Ich wünsche es dir, dass du das dir immer wieder, dass du es zum einen erkennst, aber dass du es auch in deinem Alltag auch erlebst. Und für unseren Dienst eben und unser Zeugnis müssen wir eben das Evangelium in unserem Alltag immer wieder in unserem Herzen tragen. Weil es zum einen uns überführt und uns aufzeigt, wer wir sind. Und zum einen uns auch aufzeigt, was er für uns getan hat. Ja, und Jesus erfährt in dem Text, in seiner Rede an die Jünger fort und nennt die Jünger liebevoll Kinder. Er teilt ihnen mit, dass dorthin, wo er hingeht, sie eben nicht folgen können. Und er erwähnt, dass er jetzt das bereits ja den Juden offenbart hat, ihnen gesagt hat. Und davon lesen wir in Johannes Kapitel 7, Vers 33 folgende, dass er eben das den Pharisäern gesagt hat, dass er weggehen wird. Aber zu ihnen spricht er noch den Zusatz und sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Und das sagt er den Jüngern nicht. Und das macht eben auch einen Unterschied und offenbart eben auch in gewisser Weise das Gericht über die Pharisäer, dass er dieser Weg ihm verschlossen ist. Und Jesus offenbart aber den Jüngern seine Herrlichkeit in Gott und Gottes Herrlichkeit auch in ihm, damit sie eben ihn erkennen als den, der er ist. Aber jetzt eben führt er weiter aus in unserem Text, was das Kennzeichen der Jünger sein soll. Woran eben auch die Welt erkennen soll, dass sie seine Jünger sind. Und das ist der zweite Punkt, Jesu Liebe als das Kennzeichen für echte Nachfolge. Und Jesus sagt zu den Jüngern in Vers 34, ich lese uns den Text nochmal, Johannes Kapitel 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, man könnte allein über diesen Abschnitt eine eigene Predigt nochmal halten, was es überhaupt bedeutet, diese Liebe von Jesus Christus. Aber ich möchte uns hier an dieser Stelle unter diesem Punkt einfach nochmal vor Augen führen, wie Jesus Christus seine Liebe zu den Jüngern offenbart hat, indem er sie belehrt hat und mit ihnen gewandelt ist, aber wie auch diese Liebe, die Jesus zu den Jüngern hatte, auch Auswirkungen auf das Leben der Jünger selbst hatte, nachher, nach seinem Tod, wie wir dort eben erkennen, in ihrem Wandel, in ihrem Umgang untereinander, wie sich diese Liebe eben geäußert hat. Aber die Liebe zu Jesus, zu seinen Jüngern, die beginnt bereits bei ihrer Berufung. Er erwählte die Jünger aus. Und er erwählte Menschen heraus, die keinen besonderen Stand in der Gesellschaft hatten. Sie gingen einfachen Tätigkeiten nach. Sie waren Fischer, Zöllner, Sünder, einfache Männer. Keine religiösen Eliten. Und Jesus sieht sie als diese Menschen, die sie waren, die eben nicht diesen hohen Stand hatten. Aber er sieht in ihnen das, was sie vielleicht sein werden und sein sollen, nämlich Menschenfischer, Apostel, Botschafter für sein Reich, Gründer von Gemeinden und Menschen, die eben sein Werk unter allen Nationen vorbereiten werden. Und ein weiterer Punkt ist, in dem wir sehen, wie Jesus seine Liebe zu ihnen hatte, ist, dass er geduldig mit ihnen war. Wir lesen immer wieder von Umgang mit Jesus, mit den Jüngern, dass sie eben ihm nicht geglaubt hatten, dass sie Fragen an ihn hatten, dass sie hochmütig waren und haben seine Lehre oft nicht verstanden und vielleicht auch in gewisser Weise seine Geduld herausgefordert. Denken wir beispielsweise an die Situation in Markus 8, als Jesus die Jünger vor den Pharisäern warnt und diese mit einem Sauerteig vergleicht und die Jünger denken, ja, jetzt spricht er von wirklichem Brot. Aber seine Reaktion ist, und er sagt zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht? Ja, in dieser Situation hat kurz vorher noch die Speisung der 5000 stattgefunden, wo er einfach ihnen offenbart hat, ihr braucht euch bei mir keine Sorgen um Nahrung machen. Und trotzdem verstehen sie einfach seine Worte nicht und denken, ja, ja gut, jetzt spricht er vom Brot, wir müssen ja auch was essen. Und in gewisser Weise ihr Unglaube, wie gesagt, fordert Jesus heraus in seiner Geduld, aber dennoch hält er an ihnen fest und unterweist sie auch weiterhin. Und in Lukas 22, Vers 24 und Matthäus 17, da streiten die Jünger darum, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus fragt sich, eben in Matthäus 17, Vers 17, wie lange soll ich euch noch ertragen? Und dennoch bleibt er bei ihnen. Jesus hat sie auch belehrt mit Wahrheit und Sanftmut. Er hat ihnen, den Jüngern, explizit die Gleichnisse ausgelegt, das er bei den anderen Menschen, denen er gepredigt hat, nicht getan hat. Er hat ihnen ganz speziell eben auch die Schrift offenbart und hat auch ganz besonders Petrus, Jakobus und Johannes zur Seite genommen und auch sie nochmal in ganz besonderer Weise belehrt. Und er hat auch einen Judas in seiner Gemeinschaft geduldet und auch ihm seine Liebe offenbart und ihn auch mit Aufgaben betreut. Er war derjenige, der die Kasse hatte. Also auch solchen Menschen, von denen er ganz genau wusste, dass sie ihn ans Kreuz bringen werden, hat er seine Liebe offenbart bei den Jüngern. Und er hat auch den Jüngern gedient. Er hat ihnen die Füße gewaschen, was wir in Johannes kurz vor unserem Abschnitt eben sehen, hat den Dienst eines Sklaven getan, sie und auch die Menschen mit Nahrung versorgt und im Zuge der Fußwaschung, wo er eben sich selbst ganz besonders vor ihnen erniedrigt hat, hat er auch ihnen dann gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt. Und schlussendlich sehen wir seine Liebe zu den Jüngern und seinen Umgang mit ihnen, indem er auch für sie sein Leben hingegeben hat, was wir bereits ausführlich ausgeführt haben. Ja, diese Liebe ist eben das Erkennungsmerkmal, woran wir erkennen können, dass Jesus die Jünger geliebt hat in seinem Umgang mit ihnen. Und woran auch die Welt erkannt hat, dass er die Jünger liebte. Ja, und Jesus, er spricht hier von einem neuen Gebot. Und er macht es eben nicht jetzt, bevor er dann praktisch wird, sondern er wird zuerst praktisch, das haben wir gesehen in seinem Wandel mit ihnen, und jetzt erst belehrt er sie und gibt ihnen dieses neue Gebot. nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat. Und nachdem er ihnen gezeigt hat, wie seine Liebe zu ihnen ist, nämlich demütig, dienend und ganz wichtig auch den Unwürdigen gegenüber. Und jetzt sagt er, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr eben einander lieben. Und das ist eben der Maßstab, den Jesus an den Jüngern anlegt, den er ihnen weitergibt. Und das ist eben das Wesen von echter Jüngerschaft. Wir können eben auch nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Aber dieses Gebot der Liebe ist ja grundsätzlich ja kein neues, weil es ist uns ja bekannt, er schon in 3. Mose, Kapitel 19, wird es ja bereits erwähnt als Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber Jesus macht es jetzt eben in diesem Sinne neu, weil er eben eine ganz neue Qualität von Liebe vorlebt. Und er muss es den Jüngern auch aufzeigen, weil sie eben keine Liebe zueinander hatten. Sie haben darüber gestritten, wer der Größte von ihnen sei. Keiner von ihnen war bereit, dem anderen die Füße zu waschen, sondern sie haben sich zurückgehalten. Und Jesus musste diesen Dienst tun. Und statt eben sich gegenseitig in Liebe zu dienen, waren sie stolz und haben sich gegeneinander verglichen und vielleicht sogar auch gegeneinander ausgespielt. Und diese Liebe, dass sie eben keine hatten, war eben auch ein Kennzeichen der Pharisäer. Ihre Liebe galt nur denen, die perfekt waren, die scheinbar die Gesetze hielten. Und die Sünder haben sie verachtet. Und für sie musste man sich eben die Liebe verdienen. Aber Jesus, er geht eben ganz anders um. Er schenkt seine Liebe den Jüngern. Und es ist eben nicht nur Theorie, was er hier macht. Wir sehen später, dass Petrus ihn tatsächlich verleugnet, aber auch wie alle anderen Jüngern eben versagen und von ihm weggehen und er alleine in die Gefangenschaft geht. Und dennoch sagt er zu ihnen, liebt einander und hört nicht damit auf. Das heißt also, liebt nicht nur dann, wenn es leicht ist, wenn ihr von den Emotionen überführt seid, wenn ihr einfach, ja, es euch gut geht und wie gesagt, vielleicht auch dieser Lobpreis euch überhand nimmt und ihr sagt, jawohl, ich liebe dich, Jesus Christus. Und dann, wenn die Not kommt, dann weichen wir von dieser Liebe ab, sondern wir sollen eben beständig darin sein, nicht damit aufhören mit dieser Liebe, sondern eben auch dann lieben, wenn der andere versagt, wenn er enttäuscht oder wenn er fällt. Und warum ist das eben so wichtig, diese Liebe? Und diese Liebe eben als Merkmal, dass die Jünger, die sie haben sollen, weil eben Jesus nicht mehr da sein wird, weil die Welt eben Jesus und seinen Wandel nicht mehr sehen wird. Aber die Welt wird die Jünger sehen, wie sie miteinander umgehen. Und genauso schaut die Welt auch auf uns, wie wir miteinander umgehen. Und eben daran, sagt Jesus, wird die Welt erkennen, ob ihr wirklich meine Jünger seid. Eben an eurer Liebe zueinander. Und diese Liebe ist eben dieses sichtbare Zeichen. Wir haben vorher bereits 1. Petrus Kapitel 1, Abvers 18 zitiert. Und ich möchte jetzt nochmal die Stelle aufschlagen, 1. Petrus 1, und uns hier auf Vers 22 beschränken. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 22. Dort heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist. Und jetzt zu was? Zu einer ungeheuchelten Bruderliebe. So liebt einander beharrlich aus reinem Herzen. Und warum? Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ja, das ist eben der Umgang, den wir als Geschwister unter uns haben sollten. Nämlich beharrlich einander lieben, aus reinem Herzen. Nicht irgendetwas vorspielen, irgendetwas sein zu wollen, sondern wirklich aus reinem Herzen einander lieben. Und auch hier wieder die Frage an dich. Wie steht es hier um dein Herz? Kommst du gerne in die Gemeinde? Liebst du deine Geschwister? Und wir wollen jetzt einfach uns auch anschauen, wie diese Jünger diese Liebe unter ihren, also in ihrem späteren Dienst untereinander gelebt haben. Und nach Pfingsten, da lesen wir von ihrem Leben und Wirken eben als Zeugnis, wie sie diese Liebe untereinander lebten. Beispielsweise heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 2, dass alle Gläubigen beisammen waren, sie hatten alles gemeinsam, sie verteilten alles, wie jemand Bedürfnis hatte, sie lobten Gott und standen in Gunst beim Volk. Oder Apostelgeschichte Kapitel 4, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, und es war große Gnade auf ihnen allen. Oder denken wir beispielsweise an eine Situation, als Petrus gefangen genommen wurde und die ganze Gemeinde für ihn im Gebet einstand. Und wir erkennen hier wirklich, dass die Liebe von Jesus ihre Herzen verändert hat. Und diese Liebe wurde eben zum Kennzeichen der ersten Gemeinden und der ersten Christen. Aber jetzt bedeutet es nicht nur, dass es immer alles harmonisch war und diese ja, alles super gelaufen ist. Nein, wir lesen auch in der Apostelgeschichte beispielsweise davon, dass es eben auch zu Streitigkeiten kam, zu Spannungen, zu Konflikten und eben auch Menschen versagt haben. Und genau hier zeigt sich eben aber auch nochmal die Liebe untereinander, unter ihnen. Denken wir beispielsweise an Johannes Markus. Bei seiner ersten Missionsreise hatte er Angst bekommen, als er mit Paulus und Barnabas unterwegs war und ist abgehauen. Und später, als sie wieder auf eine Reise gehen sollten, wollte Paulus ihn nicht mitnehmen. Paulus war sauer auf ihn, weil ich brauche nicht so einen Feigling, der mit mir unterwegs geht, der ist nicht tauglich für den Dienst. Aber Barnabas dachte anders. Er ließ eben Markus nicht fallen, er hat sich ihm angenommen. Und es kam sogar zu einem richtigen Konflikt zwischen Barnabas und Paulus, dass sie sogar getrennte Wege gegangen sind. Aber was war die Frucht davon, dass Barnabas sich Paulus angenommen hat? Paulus selbst schreibt Jahre später in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11, Markus ist mir nützlich zum Dienst. Also auch hier sehen wir, da hat jemand seinen Stolz überwunden. Oder denken wir an Petrus und Paulus. Als Petrus in Antiochia war, hatte er Angst vor den Judenchristen und hat eben die Heidenchristen gemieden. Und Paulus stellt ihn öffentlich im Galaterbrief zur Rede, was eben auch kein leichter Moment war für die Apostel unter sich, diese Streitigkeiten. Jetzt, Paulus, jetzt musst du es auch noch in einem Brief ausbreiten, wo jeder lesen kann. Das hätten wir auch vielleicht so klären können. Aber dennoch schreibt Petrus Jahre später in seinem Brief, 2. Petrus, Paulus, unser geliebter Bruder. Also auch hier sehen wir wieder, sie waren fähig, einander zu ermahnen, wenn etwas nicht richtig gelaufen ist. Und sie waren auch fähig, einander zu korrigieren. Und das ist eben auch ein Kennzeichen von Liebe, dass man fähig ist, Wahrheit auszusprechen, aber auch fähig ist, Wahrheit anzunehmen, sich korrigieren zu lassen. Ich meine, heutzutage ist es oft so, dass man eben das umgeht, ja, ich sage jetzt dir nicht, dass du jetzt sündigst, wenn du das tust, oder das ist nicht so ein guter Wandel, wenn du jetzt da und da hingehst, in die Disco oder sowas, was auch immer, ja, dann, ja, ich will den Paul jetzt nicht verletzen, deswegen sage ich es ihm jetzt nicht, einfach nur um der Harmonie willen. Aber ist es Liebe, wenn ich ihm davor nicht warne, wenn ich ihm sage, tu es lieber nicht, mein Bruder? Und ich denke eben an diesen Beispielen, wie wir hier in der Apostelgeschichte sehen, erleben wir eben sehr gut, wie die Liebe von Jesus Christus sich auch im Umgang der Jünger untereinander und ihren späteren Wandel eben sie verändert hat. Ja, wir haben gesehen, Jesus hat seine Jünger nicht einfach nur belehrt. Er hat sie geliebt, er hat sie geduldig getragen, er hat sie gedient, ermahnt und sich eben für sie aufgeopfert. Und sie eben auch nicht aufgegeben, obwohl sie stolz, streitsüchtig und schwach waren. Und er sagt eben zu ihnen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das ist eben eine selbst aufopfernde Liebe. Ja, eine Liebe, die sogar bereit ist, für den anderen sein Leben zu lassen. Ja, das hat Jesus nämlich getan. Er hat sich am Kreuz hingegeben. Und diese Liebe ist eben keine Option. Es ist keine Wahl, die du hast, sondern es ist eben eine Kennzeichen, das da sein muss, dass eben die Welt uns als wahre Nachfolger sieht. Und diese Liebe Jesus hatte die Jünger und eben die Generation danach auch geprägt und verändert. Beispielsweise schreibt der Kirchenvater Tertullian um das Jahr 200 nach Christus über die Christen seiner Zeit in einer heidnischen, oft feindseligen Welt. Und er berichtet über sie und sagt: Seht, wie sie einander lieben und wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Ja, das war ihr Zeugnis, eine Liebe, die sichtbar war, die glaubwürdig war und die echt war. Und die Frage auch an uns heute wieder: Spricht man so auch von uns? Seht, wie sie einander lieben, sie müssen zu Jesus gehören. Die Frage an dich: Wie gehst du mit Geschwistern um, die dich enttäuscht haben? Vergibst du oder ziehst du dich zurück? Liebst du nur diejenigen, mit denen du dich gut verstehst, oder auch diejenigen, die vielleicht schwierig sind? Bist du bereit zu dienen oder wartest du nur, bis andere vorangehen? Trägst du mit oder beobachtest du nur von außen? Redest du in Liebe die Wahrheit oder schweigst du nur, um die Harmonie nicht zu stören? Kennzeichnet eben dein Leben die Liebe, wie Jesus dich geliebt hat? Oder bist du stolz, auf dich selbst bedacht, innerlich distanziert, gleichgültig deinen Geschwistern gegenüber oder vergleichst dich auch immer wieder mit den anderen? Ja, wenn die Welt dich sieht, sieht sie dann Jesus in deinem Umgang mit den anderen Gläubigen. Und ich rufe jetzt einfach nochmal auf heute Morgen, dass wir uns wirklich prüfen, wie es bei uns aussieht. In unserem Herzen, ist da Härte, ist da Ablehnung, ist da Gleichgültigkeit? Dann darf ich dich hier heute Morgen einfach nochmal ermahnen und auch ermuntern, dass du einfach neu zu Jesus Christus zurückkehrst, dir vor Augen führst, wie er sich für dich hingegeben hat. Und dass er dir auch vergibt und dass du auch dadurch fähig bist, anderen zu vergeben, Liebe zu leben. Und wenn wir eben ehrlich zu uns sind, dann merken wir oft bei der Beantwortung dieser Fragen sehr schnell, dass wir eben oft dieser Liebe nicht entsprechen. Aber wir werden immer wieder mit der Wahrheit konfrontiert mit der Realität, wie es um uns steht. Und das ist auch gut so, dass wir uns immer wieder prüfen und immer wieder Gott hingeben, dass er uns verändert. Weg von unserem Egoismus, weg von unserem Stolz. Und genauso wird uns eben, wie uns der Spiegel vorgehalten wird, hält auch Jesus jetzt im Gespräch mit Petrus ihm den Spiegel vor, der auch ihn zur Selbsterkenntnis bringen soll. Und wir lesen in Johannes Kapitel 13, Vers 36 bis 38. Johannes Kapitel 13, Vers 36 bis 38. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus zeigt Petrus ganz klar und unverblümt auf, wer er wirklich ist. Und es zeigt eben auch uns, dass wahre Nachfolge bedeutet, dass man auch über sich selbst im Klaren ist, wer man ist, wo die Grenzen sind. Und das ist eben auch der dritte Punkt: Erkenne, wer du bist und lebe aus der Gnade und nicht aus Stolz. Ja, als ich 18 Jahre alt war, oder eigentlich schon früher mit 15, 16, da hatte mein Bruder sich einen Alfa Romeo gekauft. Ein Alfa 145, der war tiefer gelegt, der hatte einen Sportauspuff, der hatte eine schöne Ausstattung. Und als ich in diesem Teenageralter war, da dachte ich, boah, ich will auch so ein Auto mal haben. Und es war auch wirklich so in mir drin, dass ich auch später dann, als ich ja 19 oder 20 war, gearbeitet habe, gespart habe und mir dann eben auch ein Alfa Romeo 145 gekauft habe mit 155 PS, tiefer gelegt, Sportauspuff. Und ja, ich war einfach begeistert von dem Auto und auch in gewisser Weise begeistert von der Marke Alfa Romeo. Das waren schöne Autos und Alfa Romeo wirbt ja auch selber mit den großen Worten Leidenschaft, Performance, Stil, ihre Autos haben Charakter. Und ja, das Auto sah auch gut aus, hat mir Spaß gemacht zu fahren, aber die Realität war auch, dass ich ständig Probleme mit dem Auto hatte. Also immer wieder waren Klackern da im Motor, dann war die Federung kaputt, Motorkontrollleuchte hat geleuchtet und ich musste mindestens zweimal vom ADAC auf der Autobahn abgeschleppt werden. Und an diesem Beispiel sehen wir einfach, dass Alfa Romeo, ich will jetzt die Marke nicht schlecht reden, vielleicht hat sie sich ja gebessert, aber Alfa Romeo hat etwas versprochen, was sie aber nie eingehalten haben. Selbst bei dem neuen, kleinen Exkurs jetzt was machen, beim neuen Alfa Romeo Giulia oder sowas, habe ich mal einen Bericht gesehen, das hat über 500 PS und sowas, dann selbst nur bei der Testfahrt hat zweimal die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet. Also auch wieder ein Merkmal davon, sie versprechen etwas, was sie nicht einhalten oder nicht einhalten können. Man kann vielleicht bei dieser Unzuverlässigkeit auch von Charakter sprechen, dass sie wenigstens dazu stehen, ihr Auto hat Charakter, aber dieses Bild, was ich uns hier einfach geben möchte als Illustration, ist einfach, dass es genauso auch bei uns in unserem Glaubensleben oft ist. Dass wir geistlich etwas bekennen, dass wir mutig und laut singen und wir meinen es oft auch ernst. Aber wenn dann es darauf ankommt, wir auch oft versagen. Oft eben auch aus dem Grund, weil wir meinen, wir müssen es aus uns selbst heraus tun. Und genauso war es ja auch bei Petrus. Er wollte Jesus nicht weggehen lassen. Er hat gemeint, ich bin der große und starke Petrus. Jesus, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Und Jesus musste ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und Petrus war nicht alleine in seiner Äußerung. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium lesen wir davon in Matthäus 26, dass es heißt, ebenso sprachen auch alle Jünger. Das heißt, alle Jünger waren auf diesem Trip zu sagen, ja, wir sind doch deine Jünger, Jesus Christus, wir gehen für dich hin. Und ich denke, Petrus wird es vielleicht durchaus ernst genommen haben. Schließlich war er der Einzige, der nachher dann bei der Gefangennahme das Schwert gezückt hat, also bereit war zu kämpfen. Aber auch hier hat er wieder nicht verstanden, dass Reich Gottes, wie es kommen soll und was es bedeutet. Und so stellt auch eben er, wie auch bei der Leidensankündigung in Markus Kapitel 8, eben vor Jesus Christus und möchte diesen Weg von ihm, den er gehen soll, nicht akzeptieren. Er will ihn nicht ziehen lassen. Und er möchte eben an der Gemeinschaft mit Jesus festhalten. Und in unserem Abschnitt könnte ja dieser Satz, der Jesus ihm ja zuspricht, wo er ihm ja sagt, wohin ich jetzt gehe, kannst du nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Jesus gibt ja ihm eine wunderbare Zusage. Er sagt zu ihm, ich werde weggehen, aber auch du wirst nachher bei mir sein. Das heißt, er verspricht ja ihm, du wirst es am Glauben festhalten und du wirst nachher auch bei mir sein. Und Petrus hätte ja das genug sein können. Er hätte sagen können, ja, wenn du mir das sagst, in Ordnung. Aber nein, er bleibt sich selbst treu, seinem Stolz und sagt überheblich, ich will mein Leben für dich lassen. Und er offenbart darin, wie wenig er sich selbst kennt. Er vertraut sich selbst und seiner eigenen Hingabe mehr als der Gnade Gottes. Doch Jesus entlarvt seine Selbsttäuschung und sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, Jesus erweist ihn sehr scharf zurecht, aber er lässt ihn auch nicht los. Und Jesus weiß, er wird versagen, aber er wird dennoch nicht verloren gehen. Und Jesus hält ihn einfach den Spiegel vor Augen und das tut er auch uns immer wieder. Und wir alle müssen wirklich lernen, wie sehr wir auf die Gnade von Jesus Christus angewiesen sind. Und das ist es, was er auch möchte. Und er möchte es, dass wir eben in der völligen Abhängigkeit zu ihm leben. Dass wir Entscheidungen treffen, die uns in die Abhängigkeit von ihm stellen. Dass wir nicht auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft immer wieder setzen. Wir müssen uns eben bewusst sein, dass wir eben nichts aus uns selbst bewirken können. Und Paulus schreibt uns in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 5, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Oder Jesus selbst sagt uns in Johannes Kapitel 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, volle Abhängigkeit zu Jesus Christus. Das ist es, was wir brauchen in unserem Leben, damit wir eben auch demütig bleiben und uns eben auch bewusst ist, dass wir aus uns nichts tun können. Ja, ich komme zum Schluss und möchte uns einfach nochmal wichtig machen, dass wir uns immer wieder die Herrlichkeit Gottes vor Augen führen müssen und Gott eben mit Lobpreis ehren und uns darüber Gedanken machen, über sein Wesen, wer er ist. Und dann kommen wir auch ins Staunen darüber, was er für uns getan hat, wo er uns herausgeführt hat, weil er sich eben für uns hingegeben hat. Und wenn wir uns eben das vor Augen führen, wie souverän Gott ist, woraus er uns gerettet hat, weil wir tot waren, da war nichts, absolut gar nichts in uns und wir haben die Hölle verdient, die gerechte Strafe für unsere Sünden. Und Paulus sagt es in Römer 6, Vers 23 nämlich auch ganz klar, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Gnadengabe aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, wir haben die ewige Trennung von Gott verdient, aber er hat sich für uns, für dich erbarmt, weil er eben ein gnädiger Gott ist. Und das nicht um unserer Werke willen, die wir getan hätten, hat er uns gerettet, sondern eben nach seiner Barmherzigkeit, gemäß Titus 3, Vers 5. Und wir wollen eben Gott verherrlichen, Christus uns den Verherrlichten immer wieder vor Augen führen und uns von seiner Liebe überwältigen lassen, dass auch wir eben in dieser Liebe wandeln können. Und dann wollen wir eben auch aufgrund seiner Liebe zu uns ihn immer mehr kennenlernen. Das heißt, wir lesen dann die Bibel, wir erforschen sein Wort, wir beten zu ihm und suchen die Gemeinschaft. Und dann wird auch Gott uns eben in seinem Bild immer mehr verändern. Und dann wird auch dein Leben von Liebe geprägt sein und du kannst sie auch anderen Mitmenschen weitergeben. Und dein richtiges Bild von Gott und von dir selbst eben als Sünder wird dich auch immer wieder in die Demut führen. Und Gott, wenn wir sein Wort durchforschen, hält uns auch immer wieder den Spiegel vor Augen, damit wir auch lernen, in seiner völligen Abhängigkeit zu leben. Und das ist eben der Gott, den wir preisen möchten. Das ist der Retter, den wir lieben. Das ist der König, dem wir nachfolgen. Eben nicht aus Stolz, sondern aus Dankbarkeit. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gnade. Amen.